In 2024 hat die Helferportal GmbH und Co. KG die DATI-Pilot-Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bewilligt bekommen, um sein existierendes Helferportal zur Vermittlung von Helfenden und Hilfesuchenden auszubauen. Das geschieht zusammen mit der Technischen Universität Chemnitz als Forschungspartner und der Kreisstadt Dietzenbach als Erprobungsort. In dieser zweiteiligen Episode wollen wir das genauer beleuchten. Heute sprechen wir in Teil 2 mit Tim Kubal, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Professur für angewandte Gerontopsychologie und Kognition der TU Chemnitz und Forschungsbeauftragter in diesem Projekt. Im ersten Teil hatten wir Helferportal-Geschäftsführer Thomas Öben zu Gast. Schaltet am besten eine Episode zurück, wenn ihr von Beginn an starten wollt. Herzlich willkommen bei InnoBytes, Tim Kubal.
Hi Alex.
Ja, nachdem wir im ersten Teil dieser Episode bereits über den DATI-Pilot gesprochen haben, das Projektvorhaben geklärt haben und die Aufgabe der Helferportal GmbH und Co. KG verstanden haben, wollen wir jetzt wissen, was ist die Verantwortung der TU Chemnitz in diesem Projekt?
Genau, also die Professur für angewandte Gerontopsychologie und Kognition der TU Chemnitz, an der ich arbeite, ist der Forschungspartner vom Helferportal und koordiniert offiziell das Projekt Care Collab. Ziel des DATI-Piloten ist es ja, dass Wissen aus der Forschung in die Anwendung gebracht werden soll. Und ich als Vertreter der Professur bringe Wissen zum Bereich angewandte Gerontopsychologie sowie die nötigen Methodenkenntnisse zur Umsetzung der geplanten partizipativen Nutzerforschung mit. Diese hat das Ziel, dass die bestehende Softwarelösung so weiterentwickelt wird, dass diese wirklich passgenau auf die Strukturen in Dietzenbach passt und später besser von den Nutzenden akzeptiert wird.
Bevor wir voll einsteigen in die Diskussion und in das Projekt, du hast jetzt 2, 3 Begriffe genannt, die für mich völlig neu sind. Gerontopsychologie und gibt auch noch Geropsychologie und das wäre kurz nett für unsere Zuhörer, wenn du kurz die Begriffe einordnest.
Also es geht darum, diese bestmöglich zu unterstützen und auch die Selbstständigkeit im Alter bestmöglich zu erhalten, beziehungsweise Maßnahmen zu finden, um das alltägliche Leben besser bewältigbar zu machen und selbstständig bestreiten zu können.
Es gibt ja im Rahmen dieses Projekts definitiv Sinn. Ihr arbeitet hier ja in einem Projekt, worum es hauptsächlich auch um ältere Personen geht. Und jetzt soll ja im Rahmen dieses DATI-Pilots auch der Fokus auf Dienstleister gelegt werden, diese in das Helferportal, über das wir gesprochen hatten, zu integrieren, dass man auch deren Leistungen in Anspruch nehmen kann. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Weswegen wird das denn gemacht? Kann man sich vorstellen, dass es sich dahingehend entwickeln soll, dass eine zentralisierte Plattform entsteht? Oder geht es auch darum, das Angebot auszuweiten, weil bisher gibt es ja keine pflegerischen Leistungen? Lass uns da ein bisschen mehr drauf eingehen.
Genau, also beides erstmal, Zentralisierung und auch Ausweitung des Angebotes. Das Helferportal wurde ja zunächst entwickelt, um ehrenamtliche Helfer zu koordinieren. Diese dürfen jedoch nur Alltagshilfen übernehmen, das heißt Hauswirtschaft, Alltagsbegleitung und auch grundpflegerische Tätigkeiten. Das sind zum Beispiel Mund- und Zahnpflege in dem Fall. Leistungen, die eher in die medizinische Behandlungspflege fallen, wie zum Beispiel Wundversorgung, können nur durch Dienstleister und ihre Fachkräfte übernommen werden und kommen damit zur Plattform hinzu. Das ergänzt sich natürlich ganz gut. Es herrscht ein steigender Fachkräftemangel in der Pflege. Durch ein integratives Versorgungsnetzwerk, also welches Ehrenamtliche und Dienstleister einbezieht, kann dieser Fachkräftemangel etwas abgefedert werden. Wir haben Zentralisierung und Ausweitung des Angebotes. Das Angebot wird also ausgeweitet und das Auftragsmanagement in dem Fall über die Plattform zentralisiert. So können Hilfesuchende und auch deren Angehörigen möglichst einfach einen Überblick über alle Angebote in ihrer Umgebung bekommen. Und in dem neuen, erweiterten Helferportal wird mittels dieser Zentralisierung schnell ersichtlich sein, wer passende Unterstützung bieten kann. Und diese Unterstützung soll auch möglichst einfach angefragt, erbracht und abgerechnet werden, sodass Pflegebedürftige und deren Angehörigen bestmöglich entlastet werden. Auch für die Dienstleister ist natürlich ein positives Angebot. Die erhalten auch mehr Transparenz über offene Unterstützungsbedarfe, um auch diese möglichst zielgerichtet dann bedienen zu können.
Eine weitere Frage zu den Dienstleistern, um genauer zu verstehen, wer die sind. Sind das dann Pflegeunternehmen, so wie wir sie kennen? Sind es Alltagshilfen als Einzelpersonen oder auch kommunale Dinge?
Also wir versuchen auf jeden Fall alle mit reinzuholen, die in einem Helferkreis mitwirken können und versuchen ein möglichst erschöpfendes und umfassendes Angebot zu schaffen. Also dazu gehören dann ortsansässige ambulante Pflegedienste, Hilfsorganisationen und auch Leistungsanbieter wie die Diakonie, Johanniter, Malteser oder die AWO. Und weiterhin sollen auch kommunale Unterstützung und Beratungsangebote und auch zusätzliche Dienstleistungen wie auch Fußpflege, Essen auf Rädern, Ergotherapie, vielleicht auch Sanitätshäuser abgebildet werden.
Durch die Professionalisierung eurer Dienstleister, ihr habt dann ja Professionelle mit auf dem Portal. Wie sieht da der Forschungsbereich aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Es wird sich ja dann einiges ändern auf dem Portal. Das sind ja andere Anforderungen von den Dienstleistern an das Portal als auch andere Anforderungen der Konsumenten.
Also wenn ich das mit der Anforderung richtig verstehe, das ist so gelöst, dass es natürlich ganz unterschiedliche Zugänge zu dem Portal gibt. Also es gibt nicht nur einen Zugang für verschiedene Hilfsanbieter und einen Zugang für Hilfsbedürftige. Es gibt erstens unterschiedliche Integrationstiefen, wie weit sozusagen diese Plattform genutzt werden soll oder wie weit die Dienstleister diese Plattform nutzen möchten. Manche nutzen das vielleicht nur teilintegriert bis hin zu einer bestimmten Terminbuchung. Andere wollen das Auftragsmanagement nutzen. Wiederum andere haben eine eigene Auftragsmanagement und wollen gar nicht das Angebot nutzen vom Helferportal. Und natürlich müssen auch unterschiedliche Perspektiven abgedeckt werden, auch wenn das jetzt eine Pflegeberatung ist, die extern den Helferkreis sozusagen bedient und Unterstützung für andere organisiert. Auch diese hat natürlich eine unterschiedliche Perspektive, das heißt einen anderen Zugang zu der Plattform als die Dienstleister in dem Fall.
Dieses Verständnis, das du jetzt äußerst, kommt, glaube ich, schon daraus, dass ihr die bestehenden Prozesse in eurem Erprobungsort Dietzenbach genauer angeschaut hast. Kannst du uns mehr darüber erzählen, wie analysiert und dokumentiert ihr diese bestehenden Netzwerke und Prozesse?
Wichtig ist natürlich, bevor man die Netzwerke dort vor Ort analysiert, muss man natürlich erstmal schauen, wer ist da eigentlich vor Ort? Diese Netzwerke in der Kreisstadt müssen zunächst einmal erschlossen werden. Und dazu haben wir auf jeden Fall gute Unterstützung vor Ort. Und ich denke, die Zusammenarbeit mit der Kreisstadt, vor allen Dingen mit Personen, die das Potenzial des Projektes erkannt haben, ist hier sehr wichtig, auch um die Akteure vor Ort zu überzeugen und letztendlich auch zu integrieren. Und diese Netzwerkarbeit am Anfang bedeutet natürlich auch, an Veranstaltungen vor Ort teilzunehmen, im Rahmen von Netzwerktreffen das Projekt vorzustellen, mit den Teilnehmenden zu diskutieren, deren Perspektiven und Anliegen zu verstehen und auch mögliche Bedenken aus dem Weg zu räumen. Wenn wir die identifiziert haben, versuche ich meistens, diese erstmal zur Teilnahme an einem Interview zu bewegen. Und das sind halbstrukturierte Interviews, in denen ich relevante Prozesse erfassen möchte, also Prozesse, bei denen das Helferportal wirklich unterstützen kann. Wenn das halt Personen sind, die auch zukünftig mit dem Helferportal arbeiten könnten, sind das wahrscheinlich deren alltäglichen Arbeiten, wie zum Beispiel Beratung zu Pflegethemen, das Case Management. Case Management heißt in dem Fall die Organisation von individueller Unterstützung für hilfebedürftige Menschen. Während diesen Interviews versuche ich, diese Prozessschritte wirklich zu isolieren und auch zu erfassen, wie viel Arbeit in die einzelnen Schritte so fließt. Ich frage dann auch, was der Teil des Prozesses ist, der die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Und bei dieser schrittweisen Prozesserfassung lasse ich ganz schnell Digitalisierungspotenziale auch erkennen.
Im Forschungsbereich ist es ja häufig so, dass man der Forscher, der Beobachter ist und nicht Teil des Prozesses. In eurem Fall seid ihr ja gleichzeitig auch Teil des dann entstehenden Prozesses. Also das, was ihr dann kreiert oder erforscht, seid ihr ein Teil der Komponente. Bedeutet das, dass auch Kollaboration ein wesentlicher Bestandteil der Forschung ist, eure Forschungstätigkeit? Oder bin ich da völlig auf dem falschen Pferd?
Naja, wir haben trotzdem noch eine Draußenperspektive, weil wir natürlich nicht so direkt in der Kommune oder in der Kreisstadt arbeiten und versuchen, deren Prozesse zu erfassen. Und ich glaube, dass diese Prozesse, die wir da erfassen, ist den meisten gar nicht so bewusst, was sie alltäglich für Prozesse durchlaufen und was das Digitalisierungspotenzial dieser Prozesse ist. Also es ist vielleicht ganz gut, wenn wir nicht so wirklich drin sind, sondern so eine Draußenperspektive dort mitbringen und das von außen versuchen zu analysieren in dem Fall. Wenn man solche alltäglichen Prozesse durchläuft, weiß man meistens gar nicht, was da alles schneller gehen könnte. Man hat es halt so gelernt. Wenn ich Kollaboration richtig verstanden habe, bedeutet das oft Kollaboration mit anderen Forschungseinrichtungen. Ja. In dem Fall haben wir das eher weniger. Es gibt jedoch im Rahmen des DATI-Projektes auf jeden Fall so eine Convention, wo alle, die an der DATI-Förderung einen Innovationssprint machen, sich austauschen können, netzwerken und eventuell können dort auch dann wirklich Kollaborationen mit ähnlichen Projekten aufgebaut werden. Genau, ich kenne das aus anderen Projekten, dass es da mehr Kollaboration gibt im Rahmen der Forschung. Was hier sonst noch Kollaboration betrifft, ist natürlich der Austausch mit den späteren Anwendern der Software, also der partizipative Forschungs- und Entwicklungsansatz sozusagen. Wir kollaborieren in dem Fall sozusagen mit den späteren Nutzerinnen sowie natürlich mit dem Helferportal als Unternehmen an sich, um ja, die Softwarelösung zu verbessern.
Genau auf diesen Punkt wäre ich jetzt eingegangen. Das ist das User-Centered Design, das ihr in eurem Projektvorhaben auch integrieren möchtet. Wie steuert ihr damit Entwicklungs- und Feedback-Zyklen?
Also das User-Centered Design oder auch deutsch nutzerorientierte Gestaltung in dem Fall orientiert sich am Kontext, an den Erfahrungen und Bedürfnissen der Nutzenden. Also der Nutzer steht ja wirklich im Zentrum der Entwicklung. Das heißt, die Entwicklung ist auch typischerweise iterativ. Das heißt, spätere Testungen zur Gebrauchstauglichkeit oder auch meine Interviews, die ich aktuell führe zu den Prozessen, die können dann in einem nächsten Entwicklungsschritt berücksichtigt werden und sollen so nach und nach das Endprodukt dann auch verbessern. Der DATI-Pilot ist ja, wie gesagt, ein Innovationssprint und hat auch einen sprintgerechten finanziellen und zeitlichen Rahmen. In diesem Fall begann also diese Konzeptionsphase schon bei der Skizzeneinreichung und die Entwicklung hat jetzt schon neben der Prozesserhebung auch schon gestartet. Außerdem arbeiten wir in diesem Fall mit einer bestehenden Softwarelösung. Bestenfalls nutzt man natürlich frühere Prototypen, um wirklich Feedback der Nutzenden von Anfang an mit einzubauen. Das geht in diesem Fall nicht. Aber ja, im Rahmen des Projektes, im Rahmen dieses Innovationssprints gibt es dennoch genug Zeit für eine Feedbackschleife und damit einen weiteren iterativen Entwicklungsschritt, also Erkenntnisse aus den Interviews und auch aus geplanten Workshops, die dann kommen, werden in den nächsten Arbeitsschritt einfließen und hoffentlich die Software dementsprechend verbessern.
DATI-Pilot ist ein Sprint. Diese Sprints sind ja in Teilabschnitte aufgegliedert und die Teilabschnitte werden dann wie Aufgaben den einzelnen Partnern zugeordnet. Die TU Chemnitz hat ja in dem Projekt diesen gerontopsychologischen Hintergrund und das heißt Forschung zum höheren Lebensalter. Hier stellt sich meine Frage dahingehend, welche Aufgaben im Projekt haben den besonderen fachlichen Hintergrund als Nutzen? Also auf was konzentriert ihr euch in diesem Forschungsprojekt? Was sind da die Teilsprints, die euch beschäftigen?
Genau, also die Teilsprints oder Arbeitspakete in dem Fall, die uns beschäftigen, sind vor allem diese partizipative Nutzerforschung und auch die methodische Umsetzung, also das Durchführen von Interviews und die Workshops, die zur partizipativen Nutzerentwicklung geplant sind. Das sind alles Methoden, die ich als Psychologe gelernt habe umzusetzen. Also das Psychologiestudium in dem Fall befähigt natürlich auch zu wissenschaftlichen Arbeiten und zur Umsetzung von wissenschaftlichen Methoden wie diesen. Und die Professur für angewandte Gerontopsychologie und Kognition, an der ich auch arbeite, beschäftigt sich zudem auch mit vielfältigen Themen, die eine große Bedeutung im Hinblick auf den demografischen Wandel haben und deshalb auch viele Überschneidungen mit Themen des aktuellen Projektes haben. Also sowas wie Pflege, damit einhergehende Belastungen für Betroffene und deren Angehörigen sowie mögliche Wege der Entlastung dieser Personengruppen. Auch über technische Anwendung sind aktuelle Themen und auch bedeutsame Themen in der angewandten Gerontopsychologie. Dazu gehört auch der Verbleib in der eigenen Wohnung, ehrenamtliche Unterstützung sowie Quartiersarbeit. Und all das fließt halt natürlich auch als Wissen hier in dieses Projekt ein und muss berücksichtigt werden, auch in den Arbeitspaketen bei der Erhebung. Also wir beschäftigen uns an der Professur auch viel mit Alter und Technik. Die Age-Tech-Branche, also sowas wie Startups und Unternehmen, die sich mit Herausforderungen einer alternden Gesellschaft befassen, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Auch die Arbeit mit Älteren fließt natürlich in diese Methodik ein. Also wenn man partizipative Nutzerforschung mit Älteren machen möchte, muss man auch wissen, wie das am besten mit dieser Zielgruppe geht. Ja, Ältere verfügen oft über geringere digitale Kompetenzen und ja, das macht das nutzerzentrierte, also partizipative Design gerade bedeutsamer, weil die Bedienbarkeit muss besonders intuitiv und auch zugänglich sein, um halt eine breite Nutzerschaft zu erreichen. Spätere Nutzer der Plattform sind sehr vielseitig. Gerade ehrenamtliche und pflegende Angehörige sind selber älter und deswegen ist es hier sehr bedeutsam, die mit in die Entwicklung einzubeziehen und die auch methodisch angemessen zu berücksichtigen bei der Umsetzung.
Aus eurem bestehenden Wissen, aber auch aus dem, was ihr herausfindet in Interviews, entstehen Anforderungen an die Software, an das Produkt, die teils sehr konkret sein können, aber auch vielleicht konzeptioneller Natur sind. Aber ich frage mich, wie transformiert ihr quasi diese Anforderungen in Elemente, die dann letzten Endes die Personen, die vielleicht diese Software schreiben beispielsweise, auch umsetzen? Wie findet diese Transformation von Forschung in die Umsetzung in der Praxis statt?
Das bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema. Noch ist es nicht so weit gekommen, dass ich die Interviews wirklich die Ergebnisse weitergeben kann, sodass die umgesetzt werden können. Ich werte aktuell die Interviews, die ich bereits geführt habe, aus. Ich versuche Flowcharts, also so Diagramme zu entwickeln, die diese Prozesse adäquat abbilden, sodass ich das gut für die Entwicklerinnen aufbereite, wie ich mir das am besten vorstelle, diese digitale Übersetzung. Und auch diese Workshops zur Nutzerforschung stehen noch aus. Also auch da gibt es noch keine Ergebnisse, die ich direkt weitergeben kann. Allerdings tausche ich mich mit Thomas Oeben vom Helferportal sehr regelmäßig aus. Häufig telefonieren wir. Genau, wir haben auch öfter längere Meetings und manchmal ruft er auch völlig spontan an, um spezifische Fragen zu einzelnen Prozessschritten zu klären. Also es ist ein sehr kleines Team und wir tauschen uns eigentlich ständig direkt aus. Ich denke mal, wenn dann die Ergebnisse etwas besser aufbereitet sind, gibt es auch ein längeres Meeting, um das dann möglichst genau in die digitale Entwicklung weiterzugeben.
Ein weiterer Ort, wo dieses Wissen, das ihr schafft, angewandt werden kann, beziehungsweise weitergegeben werden kann, ist die Forschung, das allgemeine Wissen selbst. Inwiefern ist es für euch relevant, beispielsweise Papers zu veröffentlichen, die die Studienerkenntnisse manifestieren?
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschung bin ich natürlich immer an der Veröffentlichung von Papern interessiert. Gleichzeitig ist es auch für das Helferportal wichtig, wissenschaftlich fundierte Ergebnisse vorweisen zu können, dass es halt Prozesse effizienter gestaltet und Unterstützung bieten kann, sowie Angehörige entlasten kann. Auch das könnte alles in wissenschaftlichen Papern Berücksichtigung finden. Ja, und das lässt sich am besten halt mit wissenschaftlichen Methoden belegen. Besonders geeignet für solche Veröffentlichungen sehe ich Konferenzpublikationen, Konferenzbeiträge. Diese sind in der wissenschaftlichen Community zwar nicht so hoch angesehen wie Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, bieten aber trotzdem einige Vorteile. Sie sind ein bisschen kürzer, daher leichter in unternehmerischen Kontexten zu vermitteln und auch der Peer-Review-Prozess ist effizienter, sodass man als Autor einfach eine absehbare Zeit bis zur Veröffentlichung hat. Natürlich beziehe ich auch Studierende mit ein und Studentinnen. Abschlussarbeiten werden in dem Projekt auch bearbeitet. Auch das kann eine Art von wissenschaftlicher Veröffentlichung sein oder vielleicht auch genutzt werden, um ein späteres Paper dann zu bedienen.
Datipilot haben jetzt einige Zuhörer mehrmals gehört in den letzten Episoden, werden wahrscheinlich gegoogelt haben, was das ist. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Studierenden, der natürlich auch dann an so einer Arbeit Interesse hat, mitzuwirken. Welche Anforderungen gibt es denn von Seiten Datipilot an solche Forschungstätigkeiten im Projekt? Gibt es da qualitative Anforderungen? Gibt es Erwartungen in die Arbeitsweise? Was sind so die Best Practices aus dieser Forschung heraus?
Also so richtig Anforderungen zum Beispiel an wissenschaftliche Veröffentlichungen wurden da nicht formuliert. Und der Datipilot ist auch ein relativ besonderes Projekt und versteht sich als Experimentier- und Lernraum, in dem Förderangebote gefördert werden soll und auch der Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis sehr beschleunigt werden soll. Schon das gesamte Auswahl- und Antragsverfahren war sehr auf Effizienz ausgelegt. Die Projektlaufzeit und auch die Projektauswahl erfolgte über Kurzskizzen, die fachlich geprüft werden. Aber die Endauswahl wurde dann jeder sehr wirtschaftsorientiert mit Pitches geregelt. Außerdem gab es ein Losverfahren. Also ich denke mal, in diesem Fall werden die Anforderungen an die Forschung nicht durch ein strenges Komitee von Gutachtern geprüft. Und ich denke, das wird sich dann auch auf die Projekte auswirken. Also strenge Anforderungen gibt es in diesem Fall nicht. Dafür können Innovationssprints einfacher umgesetzt werden und ja, der Transfer von Forschung in die Wirtschaft wird dadurch erleichtert.
Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Typischerweise geben wir hier nochmal Raum für Dinge, die bisher keinen gefunden haben. Tim, gibt es noch etwas, was du vielleicht äußern möchtest, was dir wichtig ist, hier aus Seite der Forschung im Bereich deiner Professur einfach hier an unsere Hörer mitzugeben?
Aus Perspektive der angewandten Gerontopsychologie vielleicht nochmal die Perspektive auf Alter und Technik finde ich besonders interessant. Und ich glaube, dass viele Unternehmen diese Perspektive viel zu wenig mitdenken. Und gerade bei Startups, die sich auf diese Branche spezialisieren möchten, ältere Menschen finden bei der Entwicklung neuer Technologien immer noch viel zu selten Berücksichtigung. Und ich denke, dass sie doch gerade mit dem demografischen Wandel eine sehr bedeutende Zielgruppe darstellen können. Deswegen ist gerade sowas wie partizipative Entwicklung, also auch Ältere in die Entwicklung mit einzubeziehen, die oft eine Perspektive haben, die von Entwicklerinnen zu selten berücksichtigt wird, durchaus nützlich. Und ja, wenn diese nicht einbezogen werden, besteht halt die Gefahr, dass wichtige Innovationen an einem sehr großen Teil der Bevölkerung vorbeigehen und ja, auch wirtschaftliche Chancen dann ungenutzt bleiben. Ich denke, deswegen partizipative und nutzerzentrierte Entwicklung mit Älteren sollte mehr Beachtung finden. Das ist vielleicht mein Schlusswort.
Das war der zweite Teil einer Episode, in der wir hinter die Kulissen eines digitalen Pflegeprojekts geschaut haben, das von der DATI-Pilot-Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert wird. Falls du Teil 1 mit Helferportal-Geschäftsführer Thomas Öben noch nicht gehört hast, schalte einfach eine Episode zurück.